Schön, das war zweistimmig. So weit bin ich, aber super. Vielen, vielen Dank. Ja, ich habe mir diese Woche Gedanken ein bisschen über die Gemeinde gemacht, über das Wort Gottes, über die Gemeinde. Und ich muss sagen, und ich glaube, da wird jeder mir zusprechen, die Gemeinde Gottes ist ein Wunderwerk, Gottes. Diese Gemeinde, also nicht nur unsere, sondern allgemein die Gemeinde Jesu, ging durch so verschiedene Zeiten. Sie wurde mit so einer Härte, verschiedene Härte angegriffen, dass es normalerweise, wenn es ein Werk Gottes wäre, sie würde gar nicht mehr bestehen. Sie würde irgendwann weg sein. Es gab viele mächtige Herrscher, die sich als Lebensziel richtig gesetzt haben, die Gemeinde zu vernichten. Sie haben Bücher vernichtet, Bibeln, Bücher, die die Christen geschrieben haben, alles Mögliche. Sie haben versucht, Menschen, die sich Christen nennen, irgendwie hinzurichten, irgendwie auszurotten. Schon in der ersten Zeit erlebte die Gemeinde starken Widerstand. Zuerst durch die Juden, das Hohe Rat ließ es vieles nicht zu, dann wurden manche sogar gesteinigt. Dann sehen wir, wie Herodes den Johannes hingerichtet. Und man merkt, das ist eine ganz, ganz harte Zeit. Dann wird das Wort den heidnischen Völkern verkündigt und auch da erlebt die Gemeinde einen sehr starken Widerstand. Also politisch, weil die Christen nicht die Herrscher damals wirklich anbeten wollten und als die oberste Instanz überhaupt annehmen wollten. Dann erlebte die Gemeinde im Bereich Business wirklich Widerstand. Wir lesen zum Beispiel von einem Mann, Alexander der Schmied, da sagte Paulus, er hat mir Böses angetan. Man sagte, dieser Mann, er schmiedete Götzen. Und weil Paulus predigte das Evangelium, wollten die Menschen die Götzen nicht anbeten. Ja, da ging das Geschäft zurück. Und man merkt, sogar da erleben die Widerstand. Und es gab noch viel, viel mehr. Und wenn wir Zeit heute hätten, den ganzen Tag, dann würden wir nicht zu Ende kommen, um einfach in die Geschichte zu schauen, wie viel Widerstand es da gab. Und diese Härte oder diese harte Verfolgung erleben wir auch heute. Zu unserem leiblichen Wohl und ich würde sagen, Gott sei Dank, nicht so bei uns in Deutschland, wie auch gerade gepredigt wurde beim Missionsgebet. Aber in sehr, sehr vielen Ländern ist das anders. Aber in und durch diese schwere Zeit erlebte die Gemeinde wirklich die Bewahrung Gottes. Als ich ein bisschen in die Geschichte in diesem Jahrhundert schaute, ganz klar traf ich auf mächtige Herrscher, die das auch versuchten. Zum Beispiel der Stalin war sehr, sehr bekannt. Millionen von Christen vernichtet. Sein Nachfolger, der Chruschtschow, sagte sogar, ich werde im Fernsehen irgendwann den letzten Christen zeigen euch. So weit. Und das waren mächtige Herrscher. Das war nicht so plump gesagt. Die haben sich wirklich ausgerichtet, die Menschen, die an Jesus Christus glauben, auszurotten. Aber die Gemeinde lebt. Und ihr seid der Beweis dafür. Die Gemeinde lebt, die ist hier und jetzt heute hier. Und es gibt nur einen Grund, warum das wirklich so ist. Nur einen einzigen Grund. Jesus sagt in Matthäus 16, 18, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforte der Hölle soll sie nicht überwältigen. Petrus sagte, du bist Jesus, du bist Gottes Sohn. Und Jesus sagte, auf dieses Bekenntnis, wenn die Gemeinde dieses Fundament hat, ich bin der Sohn Gottes, ich bin das Fundament, wird die Hölle der Pforte sie nicht überwinden. Und deswegen gibt es bis heute die Gemeinde Jesu. Und das müssen wir, Geschwister, wissen. Das dürfen wir nicht vergessen. Menschen werden die Gemeinde verlassen, die Gemeinde wird unterdrückt, aber die Gemeinde Gottes überwindet alles, weil Jesus sie schützt. Weil Jesus das garantiert. Ist das nicht schön? Jesus garantiert das. Meine Gemeinde bleibt bestehen. Egal mit was für eine Härte sie geschlagen wird. Und das passiert nicht einfach so. Jesus baut seine Gemeinde und legt in sie einen Schutzmechanismus, wirklich. Es ist ähnlich wie mit unserem Körper, in das Gott ein Immunsystem gelegt hat. Um uns herum sind viele Bakterien, die den Körper ständig attackieren. Und es gibt eine Krankheit, die sehr, sehr gefährlich ist. Das kennt ihr, AIDS oder HIV. Übersetzt heißt das menschliches Abwehrschwächevirus. Und HIV schädigt den Körper, die Abwehrkräfte. Es schaltet einfach das Immunsystem aus. Und so ist unser Körper komplett offen für jede Bakterie, für jeden Pilz, für jede Viren. Wir sind komplett frei. Und es ist sehr, sehr gefährlich, weil unser Körper nichts dagegen tun kann. Und Menschen sterben an Kleinigkeiten. Weil einfach das Immunsystem fehlt. Der Schutz ist plötzlich gar nicht da. Gott legte in unseren Körper, in den Menschen, so ein Immunsystem. Und das ist Gottes Design. Für dich und für mich. Und wenn es sowas nicht mehr gibt, dann ist das wirklich, der Mensch ist krank. Genau so legte Gott ein Immunsystem in seine Gemeinde. Und dieser hilft der Gemeinde zu überleben. Und heute möchte ich ein Teil anschauen, das ist die Gefahr, die uns droht. Und nächstes Mal schauen wir uns ganz genau diesen Schutzmechanismus an. Apostel Paulus spricht darüber mit den Ältesten von Ephesus. Es ist seine Abschiedsrede und die ist enorm wichtig. Dritte Missionsreise, Paulus kommt aus Mazedonien und Griechenland und bleibt in so einem Hafen, Melit heißt es, nicht weit von Ephesus, und lädt die Ältesten ein und sagt, komm rüber, ich möchte euch etwas erzählen. Und das wird das Letzte sein, was ich euch sage. Es ist ein Wiedersehen. Und es ist emotional so hoch und so interessant gestaltet. Er lädt sie ein und sagt, ich habe noch letzte Anweisungen für euch. Und wenn Paulus das sagt, dann müssen wir uns das anschauen. Die Gemeinde in Ephesus war Paulus sehr, sehr kostbar. Er verbrachte dort 3 Jahre und das war eine der wichtigsten Gemeinden für Paulus. Er legte sein Herz, seine Seele da rein in die Gemeindearbeit und zum Schluss lässt er sich nicht nehmen, die letzten Worte noch an die Brüder zu geben. Und wenn ihr keine Bibel habt, dann bitte holt euch eine. Bestimmt irgendwo da am Rand müssen Bibel liegen. Es ist sehr wichtig, dass wir uns das Wort heute anschauen. Es wird dort nicht sein. Und wenn ihr das nicht habt, dann dürft ihr anzeigen und paar, die außen sitzen, werden euch die Bibel geben. Einfach ein Handzeichen. Irgendwo müssten da doch welche sein. Sehr, sehr wichtig, dass wir uns diesen Text zusammen anschauen, dass ihr einfach durchguckt, was dort steht. Das Wort Gottes ist so wichtig aufzuschlagen, sich Zeit zu nehmen und zu sagen, nee, weißt du was, ich suche mir jetzt eine Bibel und ich gucke das da rein. Paul, guck mal da hinten bitte, vielleicht da. Wir schlagen Apostelgeschichte 20 auf, gleich werden noch ein paar Bibeln aus dem Gemeinderaum gebracht. Es ist so schön, wenn wir das Wort Gottes zu uns nehmen und gucken, was wird doch gesagt. Ja, dann holt gleich Alexander uns. Ja, da kommen schon die Stapel. Wunderbar. Apostelgeschichte 20, Verse 24 erstmal bis Ende, bis 38. Blättert darin, schaut rein. Es ist so wichtig, es ist das Wort Gottes. Es ist so wichtig zu sehen, was Jesus uns heute sagt. Apostelgeschichte 20. Wer eine App hat, schaut in die App rein. Genauso gut. Apostelgeschichte 20, 24 bis 38. Ich wiederhole nochmal Apostelgeschichte 20, weil manche noch blättern. Apostelgeschichte 20, 24 bis 38. Paulus sagt, aber ich achte mein Leben nicht der Rede wert. Wenn ich nun meinen Lauf vollende und das Amt ausrichte, das ich vor dem Herrn Jesus Christus empfangen habe, zu bezeugen das Evangelium vor der Gnade Gottes. Und nun sehe, ich weiß, dass ihr mein Angesicht nicht mehr sehen werdet, ihr alle, zu denen ich gekommen bin und das Reich gepredigt habe. Darum bezeuge ich euch am heutigen Tag, dass ich rein bin im Blut aller, denn ich habe nicht unterlassen, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Erstmal bis dahin. Hier sagt Paulus, dass er seine Berufung mit Freuden auslebt und dass er das Evangelium bezeugt, ohne etwas zu verschweigen. Ich hoffe, dass du das heute auch sagen kannst. Dass du sagen kannst, ich diene Gott treu und mit Freuden. Wie wichtig das ist in dem Dienst, in der Gemeinde, das zu sagen. Und lass mich eine Sache sagen. Paulus tat es nicht, weil es so romantisch schön war. Weil es so toll war und dass alle gesagt haben, Paulus, du bist der Beste und das ist ja so schön. Und dass er überhaupt keinen Widerstand erhalten hat. Nein. sondern weil er wusste, wem er dient. Weil er wusste, wer ihn rein erkauft hat. Deswegen hat er diesen Dienst gerne getan. Und mit Freuden. Und dann sagt er weiter ab Vers 28, so habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist eingesetzt hat, zu Bischöfen, zu weiden die Gemeinde Gottes, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe zu euch kommen, die die Herde nicht verschonen werden. Aus eurer Mitte werden Männer aufstehen, die Verkehrtes reden, um die Jünger an sich zu ziehen. Darum seid wachsam und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Tag und Nacht nicht abgelassen habe, einen jeden unter Tränen zu ermahnen. Und nun befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, der da mächtig ist, euch zu erbauen und zu geben das Erbe mit allen, die geheiligt sind. Ich habe von niemandem Silber und Gold oder Kleidung begehrt, denn ihr wisst selbst, dass mir die Hände zum Unterhalt gedient haben, mit denen, die mir gewesen sind, Ich habe euch in allem gezeigt, dass man so arbeiten und sich der Schwachen annehmen muss, im Gedenken an das Wort des Herrn Jesus, der selbst gesagt hat, geben ist seliger als nehmen. Und als er das gesagt hatte, kniete er nieder und betete mit ihnen allen. Da begannen alle laut zu weinen. Und sie fielen Paulus um den Hals und küssten ihn. Am allermeisten bedrückt über das Wort, das er gesagt hatte. Sie würden sein Angesicht nicht mehr sehen. Und sie begleiteten ihn auf dem Schiff. Diese Weisung eröffnet uns 2 Teile von dem Leben einer Gemeinde. Vor allem spricht Paulus hier von den Gefahren, die jede Gemeinde zu der Zeit oder zu der treffen wird oder drohen. Was hat sich Gott dabei gedacht, als er die Gemeinde anfing zu schützen? Was war der Sinn oder wie wollte er das machen und vor wem überhaupt? Der erste Teil handelt davon, was der Gemeinde überhaupt droht. Wie wir schon am Anfang gesagt haben, von Anfang an hat die Gemeinde Widerstand erlitten. Grund dafür war ganz einfach. Die Gemeinde Gottes ist nicht, und lass mich das wirklich sagen und nimm das an, weil das Wort Gottes das wirklich sagt, die Gemeinde Gottes ist nicht ein Teil dieser Welt. Die Gemeinde kann niemals, zu keiner Zeit, von dem Geist dieser Welt als gut verstanden werden. Es sind 2 verschiedene Reiche, was wir lesen im Gott Wortes. Das erste Reich gehört Jesus Christus. Jesus ist der Herrscher. Das andere Reich, das ist das Reich dieser Welt und der Fürst dieser Welt ist der Teufel, das sagt uns die Bibel. Die Kostbarkeiten im Reich Jesu, das sind das Wort Gottes. Es gibt nichts Wichtiges als sein Wort. Nichts. Weil in seinem Wort er selber sich verkörpert. Die Kostbarkeiten in dieser Welt sind menschliche Philosophien, Zeitgeist und alles, was auf dem basiert, was ein Mensch entscheidet. Die Ziele sind unterschiedlich. Im Reich Gottes steht die ewige Gemeinschaft mit Gott und die Anbetung von ihm an erster Stelle. In dieser Welt ist das Ziel, hier ist das Paradies, und ich werde mir das Leben so schön bauen, dass ich das Leben hier von allen genießen kann in allen Zügen. Denn es gibt nur dieses Leben. Und so leben die Menschen und versuchen auch glücklich zu sein. Und teilweise werden sie auch glücklich auf eine kurze Zeit. Und weil diese 2 Reiche so unterschiedlich ist, können sie nicht zusammen harmonieren. Das geht gar nicht. Das kann nicht sein. Und deswegen schreibt auch Paulus, und das ist das, was er schreibt und nicht das, was ich sage, in 2. Timotheus 3,12, und alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Das sagt das Wort Gottes. Auf eine unterschiedliche Art und Weise. Manchmal härter, manchmal nicht, manchmal gar nicht, weil es kurz wie eine Pause ist, aber es kommt wieder. Zu jeder Zeit wird der Mensch ein Christ das erleben. Und als er die Ältesten zu sich holt, spricht er von noch einer Bedrohung. Und diese Art der Bedrohung ist viel intensiver und gefährlicher als die, von der wir gerade gesprochen haben. Wir sprachen von einer Verfolgung, von Strafen, von Erniedrigung, Gefängnis, von jeder jeglicher physischen Misshandlung. Und das alles ist nicht schön. Es ist nicht so toll, wie manche Älteren erzählen und sagen, der in Russland saß im Gefängnis für den Glauben, aber er hat das und das getan. Und wir hören zu und denken, ach, das war ja toll. Es hört sich so an, dass man so eine harte und schöne Zeit vielleicht als Christ hatte und sich geprägt hat, aber es war hart. Es hört sich vielleicht manchmal so an, aber es war Leid und es war schrecklich, was die Menschen erlebt haben. Aber diese Zeit reinigte die Gemeinde. Alle Namenschristen, die sich so irgendwie als Christ nennen wollten, waren weg. Es war gar nicht modern und nicht schön, sich Christ zu nennen, weil man verfolgt wurde. Und der Heilige Geist bewirkt in solchen Zeiten wirklich Wachstum der Gemeinde. Wir lesen zum Beispiel das berühmte Wort vom römischen Kirchenvater Tertullian, der sagt, das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Warum? Weil die Menschen damals sehr viel Verfolgung erlitten und das presste sie zusammen. Sie wurden noch stärker im Glauben geprägt. Sie hielten noch mehr an Gott und die Gemeinde wuchs. Und das sehen wir zu jeder Zeit der Geschichte. Schlag mal die Kirchengeschichtsbücher auf und ihr werdet merken, harte Zeit, die Gemeinde bleibt bestehen und wächst. All diese Anfechten und Verfolgung im Großen und Ganzen zerstörten die Gemeinde gar nicht, sondern festigten sie. Das beweist wirklich die Kirchengeschichte bis zu der heutigen Zeit. Aber das, wovon Paulus den Ältesten hier spricht, ist viel, viel gefährlicher. Und das sind drei Dinge. Er sagt, es gibt gefährliche Menschen. Er sagt, es gibt gefährliche, und diese Menschen haben gefährliche Ziele. Und er sagt, und diese Ziele werden mit gefährlichen Methoden versucht zu erreichen. Und wenn wir uns das erste anschauen, gefährliche Menschen, das sind Menschen, denen andere Menschen gar nicht am Herzen liegen. Schaut, was Paulus hier sagt. Verse 27, 28. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, der euch der Heilige Geist eingesetzt hat zu Bischöfen oder Ältesten, zu weiden die Gemeinde Gottes, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Denn ich weiß, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe zu euch kommen, die die Herde nicht verschonen werden. Und über solche Wölfe sprach auch Jesus übrigens in Matthäus 7, 15. Ich lese das vor, brauch's gar nicht aufzuschlagen. Dort steht, seht euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig, aber sind sie reißende Wölfe. Es geht also um Menschen, die in die Gemeinde kommen. Bei der Verfolgung wissen wir, wer uns wehtun möchte und wer sie sind. Da ist die Geschichte ziemlich klar. Hier ist ein ganz anderes Bild. Hier sind Menschen, sie fügen sich in die Gemeinde. Sie werden ein Teil der Bewegung der Gemeinde. Sie könnten sich sogar Gläubige nennen. Sie werden vielleicht auch sehr begabt sein und Großes bewirken. Aber sie werden eins nicht haben. Sie werden keine Nächstenliebe haben. Sie werden nicht sich für die Seele der Schafe sorgen. Sie sind gleichgültig, was die Seelen angeht. Sie werden alles tun, um bestimmte gute Ziele zu erreichen. Manche große Projekte werden dir auf die Bühne stellen. Sie werden große Spenden zusammenhalten und irgendwelche große Reden schwingen. Es werden wahrscheinlich große Organisatoren sein. Aber eins werden sie haben. Ihnen werden die Menschen egal sein. Sie werden reißende Wölfe sein. Und wisst ihr, das ist nicht so, dass es vielleicht kommt. Paulus sagt den Ephesern in Vers 29 hier, denn das weiß ich. Er ist sich dessen sehr, sehr sicher und bewusst, dass es so kommen wird, dass solche Menschen kommen werden. Und wisst ihr, 45 Jahre später, In der Offenbarung 2:1-2 schreibt der Engel der Gemeinde in Ephesus: So sagt der, da hält die sieben Sterne in seiner Hand, der da wandelt mitten unter den sieben goldenen Leuten: Ich kenne eure Werke und eure Mühsal und deine Geduld und weiß, dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast sie geprüft. Die sagen, sie seien Apostel und sind das nicht. Und hast sie als Lügner befunden. Interessant, oder? Paulus sagt das 45 Jahre früher und 45 Jahre später trifft das genau ein. Warum? Weil er sagte, denn ich weiß, dass es so kommen wird. Also das, was Paulus in Apostelgeschichte den Ephesern sagt, denn ich weiß, ist wirklich geschehen. Und dieses Hindernis haben sie überwunden und geschafft. Warum? Weil sie auf Paulus gehört haben, weil sie gesagt haben, diese Worte, die er zum Schluss sagt, die müssen wichtig uns sein. Und sie haben sich dieser Bedrohung wirklich angetan und sie haben das ernst genommen. Aber nicht alle Gemeinden nahmen das wahr. Und wir sehen auch an den anderen Sendschreiben darunter, dass sie darunter sehr, sehr stark gelitten haben. Das war damals und ist auch heute sehr ernst zu nehmen. Und der Teufel probiert alle Methoden, um in die Gemeinde irgendwie reinzukommen. Und seinen Samen mit dem Samen Gottes irgendwie zu vermischen. Und so einen Bruch von innen zu bewirken. Liebe Geschwister, lassen wir das nicht zu. Passen wir einfach mehr auf, wie wir miteinander leben. Nehmen wir die Worte von Paulus heute ernst und wahr. Solche waren in Ephesus. Paulus schreibt Timotheus zum Beispiel, der in Ephesus gedient hat, in 2 Timotheus 2:16-18, halte dich fern von ungeistlichen, losen Geschwätz, denn es führt mehr und mehr zu gottlosen Wesen. Und ihr Wort frisst um sich wie Krebs. Unter ihnen sind Hymenäus und Philetus, die von der Wahrheit abgeirrt sind und sagen, die Auferstehung sei schon geschehen und bringen einige vom Glauben ab. Wisst ihr, früher war das ziemlich schwierig, um das zu schaffen. Man musste in die Gemeinde fahren und dort drüber reden. Heute ist das wesentlich einfacher. Heute ist das viel, viel einfacher, irgendeine falsche Information dir näher zu bringen. Durch die Medien, durchs Internet, durch irgendwelche wirklich Sachen, die wir sehen, die wir bekommen. Keiner muss persönlich vor dir stehen. Also ist die Zeit viel, viel stärker und intensiver geworden. Wir müssen noch mehr aufpassen. Wir dürfen nicht alles annehmen. Wir müssen vieles filtern. Und das ist unser Filter, das Wort Gottes. Dadurch muss es gehen. Schaut, er sagt, dass ihr Wort sich wie eine tödliche Krankheit um sich fressen wird, wie Krebs. Dieses Prozess ist schwer zu stoppen. Es zerstört, es tötet. Doch noch schädlicher ist, sie bringen dabei manche vom Glauben ab. Und Glauben ist wichtig, für deinen Alltag ist wichtig, für dein Leben wichtig. Aber der Teufel möchte es zerstören. Wie sieht es mit deinem Glauben aus? Wie sieht dein Glaubensleben aus? Frag dich das heute. Du musst mir das gar nicht heute beantworten, sondern frag dich das einfach. Wo stehst du in deinem Glauben? Was machst du, um deinen Glauben zu fördern? Nein, nein, nicht einfach zu halten oder ein Christ zu sein, sondern um zu fördern, zu wachsen. Was machst du dafür? Wenn du Dinge tust, aber sie bringen dich im Glauben überhaupt gar nicht weiter, frag dich, warum machst du das? Sie können dir sogar schädlich sein. Du brauchst sie nicht zu tun, denn sie werden dich vom Ziel abbringen. Der Heilige Geist möchte dich umgestalten. Er möchte dich immer fordern. Er möchte immer hoch hinaus mit dir. Er sagt, los, wir bleiben gar nicht stehen. Wir sind immer in Bewegung. Er möchte dich Jesus ähnlicher machen. Und diese Menschen sehen nicht böse aus. Es ist nicht so, dass man sie sofort erkennt und sagt, ah, das ist er. Sie sehen nicht böse aus. Sie haben auch keine Hörner. Nein. Sie sind sehr intelligent. Sie sind sehr anständig vielleicht. Aber ihre Ziele sind es nicht. Ihr Charakter ist es nicht. Und die wichtigste Eigenschaft und der Charakterzug, an dem wir sie prüfen können, sie lieben die Menschen nicht. Ihnen ist das egal. Sie wollen nur ihre Ziele erreichen. Jesus hat man von der Eigenschaft eines Hirten gesprochen in Johannes 10. Er sagte, ein Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu Schafe umzubringen. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben in voller Genüge. Ich bin der gute Hirte, sagt Jesus. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Das ist Liebe. Und er sagt, so müsst ihr miteinander handeln. Das ist Liebe. Hier ist ein Mensch, dem das Leben, sein Leben, nicht so wichtig ist wie das Leben der anderen. Hätte nicht jeder von uns solche Menschen gerne um sich, wie leicht es sich lieben lässt. Was für einen Schutz ich spüre, wenn ich weiß, er ist bereit, heute mehr zu tun für mich als für sich selber. Und weiter sagt er, Jesus sagt, der Mittling, der nicht Hirte ist, der die Schafe nicht, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Er läuft weg. Ihm ist der Schaf egal, das Schaf. Das ist völlig egal. Er kümmert sich nur um sich. Er kümmert sich um die Menschen nicht. Er könnte ein gutes, interessantes Programm auf die Beine stellen, eine gute Predigt erhalten, schön beten und komplexe Dinge organisieren. Aber das Wohl der Gemeinde ist ihm gar nicht am Herzen. Was er alles machen kann, und das sein Wort oder alles, was er machen kann, ist ihm wichtiger als das Wohl der Gemeinde selber. Und das war die erste Gefahr. Das sind gefährliche Menschen, sagt Paulus, die da kommen werden. Aber das Problem ist an diesen Menschen, die haben gefährliche Ziele. Menschen, die sich nicht vom Wort Gottes leiten lassen möchten, werden von ihrer Selbstliebe geleitet. Paulus spricht immer wieder von solchen Menschen, die kommen in die Gemeinde und fügen sich hinein, weil sie die Gemeinde Gottes nett finden. Es ist ein schönes Plätzchen, hier sind nette Menschen. Und andere wieder werden aus ihrer Mitte, sagt er, aufstehen und genauso handeln, genauso selbstsüchtig sein. Aber egal wie, sie haben alle ein Ziel. Sie wollen Menschen hinter sich nehmen, hinter sich führen, sagt Paulus. Ihr Denken ist, werde ich hier gehört? Werde ich hier angenommen? Bin ich hier überhaupt wichtig in der Gemeinde? Stehe ich ab und zu auch im Mittelpunkt? Und das ist gefährlich für die Gemeinde. Nicht umsonst warnt er davor. Das ist das, was die Gemeinde von innen zerstört. Schaut die Verse 29 und 30. Dort steht, denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe zu euch kommen und die Herde nicht verschont werden. Auch aus der Mitte, aus eurer Mitte werden Männer auferstehen, die Verkehrtes reden, um die Jünger, und hört zu, was hier steht, an sich zu ziehen. An sich und nicht an Jesus zu ziehen. Das ist heute ein großes Problem der Kirche und der Gemeinde. Es wird langsam zu einem Ort der Selbstbestätigung, ein Platz der Selbsterfüllung. Hier müssen meine Wünsche erfüllt werden. Hier möchte ich mich mit meiner Art behaupten. Ich möchte hier wirken. Und ich möchte ja ein bisschen auch Macht haben. Wenn ich was sage, sollen die anderen mal zuhören. Und oft passiert das auf eine sehr, sehr christliche Art und Weise. Durch irgendwelche Gesetze oder neue Ideen vielleicht. Aber das Wichtigste ist, was ist der Sinn von diesem? Was möchten die Menschen damit erreichen? Was bewegt sie? Was erwarten sie? Was suchen sie damit? Möchte er das, weil es ihm wichtig ist, weil es ihm wichtig ist, weil er groß damit rauskommen möchte? Oder sucht er akribisch das, was Jesus Christus in seinem Wort möchte? Oft war das in der christlichen Welt gar nicht so. Paulus schreibt in Philipper 2, 21, denn sie suchen alle das Ihre und nicht das, was Jesus ist. Das ist genau das. Er wollte Timotheus dahin schicken. Es war ein Problem dort in Philippa. Aber er sagt, ich würde das gern anders lösen. Aber sie suchen dort alle das Ihre. Deswegen schicke ich Timotheus. Das ist der Einzige, auf den ich mich gerade verlassen kann. Und in Korinth zum Beispiel gab es auch Menschen, die gesagt haben, ich kann was. Ich bin was. Und dann schreibt Paulus, sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schande mache. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schande mache, was stark ist. Und was gering ist vor der Welt und was verachtet ist, das hat Gott erwählt. Was nicht ist, damit zu Schande mache, was etwas ist, auf das sich kein Mensch vor Gott rühme. Kein Mensch sagt, ich bin was und ich kann was. Die Gemeinde Gottes ist ein Ort, an dem es kein Platz ist für eine Selbstverwirklichung, für eine Selbstbehauptung. Es ist ein Ort, an dem Jesus Christus und sein Wort im Vordergrund steht. Und alles, was darin nicht oder damit nichts zu tun hat, kommt nicht von Gott und zerstört die Gemeinde. Und darin beinhaltet ist auch eins der größten Gefahren der Gemeinde Jesu. Menschen kommen in die Gemeinde, übernehmen Dienste, beteiligen sich irgendwie, beteiligen sich an dem Gemeindeleben, sind fleißig. Aber sie nehmen an ihrem Ich, an ihrem vielleicht Egoismus, sage ich jetzt mal, nicht ab. Es ist immer noch da. Es findet innerlich überhaupt keine Veränderung da. Und man muss halt sagen, dass jeder von uns ist in Gefahr. Jeder steht von uns da, manche mehr, manche weniger. Bei einem sieht das so aus, bei dem anderen ein bisschen anders. Einer ist ein bisschen schon länger im Glauben und hat es ein bisschen mehr unter Kontrolle, der andere weniger. Aber es bleibt ein Prozess, an dem wir arbeiten. Wisst ihr noch von Jesus in Philipper 2, was gesagt wird? Paulus sagt dort, dass er die Gestalt sozusagen abgelegt hat und die Knechtschaft angenommen hat. Er erniedrigte sich selber. Bist du bereit, deine Knechtschaft anzunehmen und sich zu erniedrigen? Wenn du sagst, boah, worüber redest du da? Ja, weißt du was? Jesus hat es getan. Jesus, dem diese Welt gehört, hat es getan. Und dann lesen wir in Galater 4,17, es ist nicht recht, wie sie um sich werben. Sie wollen euch ausschließen, damit ihr dann um sie werbt. Interessant, ne? Hier sind Menschen, sie wollen, dass man ihnen nachgeht. Sie haben gefährliche Ziele, sie wollen dich erreichen, damit du hinter ihnen gehst und nicht hinter Jesus gehst. Nicht Jesus nachgehen. Sie werden hier nicht um die Seelen oder sie werben nicht um die Seelen der Menschen. Nein, sie werben um sich. Sie stellen sich nach vorne und sagen, ich kann was. Also zwei Gefahren haben wir. Gefährliche Menschen, gefährliche Ziele. Diese Ziele oder diese Menschen haben auch gefährliche Methoden, damit die Gemeinde in Schwanken kommt, Risse bekommt, sich uneinig wird und auseinanderläuft, gebraucht der Teufel keine direkten Angriffe. Diese werden ziemlich schnell erkannt von der Gemeinde, das kennen wir schon. Nein, direkt nicht. Er verdreht die Wahrheit. Das ist ganz einfach und ganz, ganz schlau. Er verdreht die Wahrheit. Vers 30. Er sagt, auch aus eurer Mitte werden Männer aufstehen, die Verkehrtes reden, um die Jünger an sich zu ziehen. Dieses Wort verdreht heißt im Griechischen verdreht. Ganz einfach. Manchmal ist die Bibel sehr, sehr einfach. Es heißt wirklich einfach verdreht. Die nehmen die Wahrheit, drehen sie um und sagen, nein, das ist die Wahrheit. Sie stellen das auf den Kopf. Und darin steht eine große Gefahr. Es wird über die ganze Bibel gesprochen oft. Man spricht über christliche Werte, aber man verdreht sie. Dass es nicht Gott ist oder dass es nicht mehr Gott gefällt, sondern mehr sich selbst und den anderen. Und hier wird die Wahrheit genommen und wird ein bisschen anders präsentiert, ein bisschen so da und hier abgenommen, um eigene Ziele zu erreichen. Und vielleicht kennt ihr das schon. Der Teufel hat ja das Gleiche im Paradies gemacht. Ja, er nahm das Wort Gottes und hat es ein bisschen verdreht. Er sagte nicht, Adam, Eva, es gibt keinen Gott. Ja, das würden die erkennen. Das ist so zu stark, die Gefahr. Nein, er sagte, wenn ihr von dieser Frucht esst, dann werdet ihr wie Gott sein, den ihr schon kennt. Also ist die Geschichte ziemlich edel und hört sich gut an. Er argumentierte auch gut, ja, aber es war voller Gift. Und so wurde es auch. Der Mensch nahm die Frucht und seitdem sitzt im Herzen der Menschen nicht Gott, sondern der Mensch selber. Er hat sich selber hingesetzt und er hat sich selber als Gott über sein Leben hingesetzt. Er wurde Gott in seinem Leben. Er hatte plötzlich alles zu sagen. Hat der Teufel gelogen? Nein. Er hat gesagt, du wirst wie Gott sein. Du wurdest wie Gott über dein Leben. Du hast was zu bestimmen. Nur du führst komplett in die falsche Richtung dein Leben. Direkt gegen die Wand. Die Menschen, die von der Seite kommen und sagen, glaub nicht an Gott. Das ist ein Märchen, es gibt keinen Gott. Die können wir ziemlich klar erkennen. Aber dann gibt es andere, die sagen, glaub das, was hier steht, das ist sehr gut, aber dass Gott in 6 Tagen die Welt schaffte, naja, Also die Philosophien und die Wissenschaftler, die sagen, das ist auch 6, das stimmt aber Millionen von Jahren, ne? Fast das Gleiche. Die 6 kommt ja schon vor. Und Adam und Eva, ja, die gab's wirklich nicht ganz, das ist einfach so ein Bild, was die Bibel gebraucht, ja, aber ist schon wichtig, das zu wissen. Und man wird da ein bisschen was abnehmen. Also die Bibel ist ja schon gar nicht mal so schlecht, aber man verdreht das für eigene Ziele. Und so langsam werden eigene Ideen in die Gemeinde gebracht. Und da gibt es noch viel kleine, viel feinere Dinge, dass die Gemeinde irgendwann so kleine Mikrorisse bekommt. Das haben die Juden damals den Galatern gesagt. Sie haben gesagt, Jesus ist gut, aber die Gesetze und die Tora, das muss noch dazu kommen. Und das hört sich edel an. Das hört sich wirklich sehr, sehr gut an. Sie sagten, Jesus und die Gesetze noch dazu, dann ist es, dann wirst du errettet. Ja, aber total falsch. Jesus allein, sagt uns die Bibel. Dann kamen die Griechen, die haben gesagt, körperliche alles schlecht, nur das Geistige ist gut. Das heißt, Jesus ist nicht wirklich am Kreuz gestorben, sondern und auch nicht das Blut vergossen, sondern es war mehr so geistlich gesehen alles. Er hört sich auch nicht schlecht an, aber total falsch. Dein Herr und Heiland hat sein Blut am Kreuz vergossen für dich und das ist enorm wichtig zu wissen und da dran zu bleiben. Man versteht die Wahrheit. Das war damals. Zu unserer Zeit sieht es ein bisschen anders aus. Andere Methoden oder gleiche Methoden, aber ein bisschen anders. Menschen wollen nicht einfach leben, wie sie wollen. Sie wollen leben, wie sie wollen und das noch christlich nennen. So, Menschen mit anderen Vorlieben. Wisst ihr was? Lebt doch, wie ihr wollt. Aber nehmt das nicht christlich, wenn das nicht im Wort Gottes drin ist. Lebt, wie du willst. Aber nenn das nicht christlich. Denn heutzutage wollen alle Menschen leben, wie sie wollen und auch als Christ gesprochen werden, nach der Bibel. Warum machen sie das? Sie wollen als gute und normale Christen genannt werden. Und es ist so oft schwer zu sehen, was der Mensch im Sinne führt. Und oft kann man das nicht sagen, aber wisst ihr, früher oder später kommt alles wieder hochkommen. Gott wird das zeigen. In Galater 6 wird gesagt, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sieht, das wird er ernten. Wer auf Fleisch sieht, der wird vom Fleisch das Verderbte ernten. Du kannst allen erklären, dass du nicht schlecht bist, dass du gut bist, dass du recht hast, aber das hilft dir nicht. Das hilft dir nicht, wenn du das nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmen kannst. Und diese Gefahren waren immer für die Gemeinde aktuell. Die wichtigste Frage ist, was sucht der Mensch? Und seine, sucht er das Seine oder sucht er das, was Gott möchte? Wisst ihr, ich kann dir fragen, warum kommst du so selten in die Gemeinde? Oder warum handelst du so? Und vielleicht kannst du mir gute Erklärungen geben. Vielleicht kannst du auch 20 Bibelverse hinterher schieben und das erklären, warum das so ist. Aber wenn du dabei nicht Gottes Weg suchst, nicht Gottes Absicht suchst, dann wird dir das nicht helfen. Dann wirst du das auch sehen, sagt die Bibel. Und in Kolosser 2, 8 bis 10 lesen wir, seht zu, dass euch niemand einfange durch die Philosophie und Lehren Trug, die der Überlieferung der Menschen und den Elenden der Welt folgen und nicht Christus. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid erfüllt durch ihn. Ich fasse das kurz zusammen. Paulus versucht uns hier zu warnen und er sagt, es gibt drei Gefahren, die für dich und für deine Gemeinde sehr, sehr schlimm ausfallen könnten und sehr gefährlich sind. Es sind Menschen, die gefährlich sind. Es sind Menschen, die dich nicht lieben. Denen ist die Gemeinde eigentlich komplett egal. Sie lieben sich, sie wollen einfach selber gut rauskommen und sie wollen einfach sich selber quasi mit irgendwelchen Dingen, die sie tun, befriedigen. Also sie wollen sagen, das ist gut für mich. Das ist gut für mich. Es sind gefährliche Menschen, weil Jesus nicht so gelebt hat, weil das nicht die Absicht Jesu war. Aber nicht so, nee, oder das ist nicht alles, diese gefährlichen Menschen haben gefährliche Ziele. Man gebraucht Dienste in der Gemeinde. Paulus sagt, sie werden aus euren eigenen Reihen aufstehen und behaupten und sagen, dass es gut ist, aber wollen sich selber verwirklichen und sich selber erhöhen und nicht Jesus Christus. Und sie gebrauchen auch gefährliche Methoden. Sie verdrehen das Wort Gottes, damit du ihnen nachläufst, ihrem Denken nachläufst. aber nicht Jesus Christus nachläufst. Und Gott gibt der Gemeinde ein Schutzsystem. Und das wird aktiviert, wenn wir das Wort öffnen, werden wir die Gemeinschaft Jesu suchen. Das ist so sehr, sehr wichtig. Dieses Schutzsystem wird aktiviert, wenn du die Bibel aufschlägst und seinem Wort nachgehst. Und wir werden nächstes Mal, wenn ich predige, werden wir uns ein bisschen mehr um dieses Schutzsystem, um dieses Immunsystem der Gemeinde drehen und gucken, was ist das wirklich. Und ich wünsche euch als Gemeinde, dass ihr wirklich und mir selber, dass wir wachsam sind, in seinem Wort, dass wir diese Gefahren erkennen können. Denn sie sind nicht von außen, sie sind oft von innen. Dass wir unseren Herrn Jesus Christus und einander lieben, weil wir seine Kinder sind alle, von ganzem Herzen. Und möge Gott euch dabei begleiten und mit seinem Wort und durch sein Wort durch und durch segnen. Amen.